Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In Frankfurt haben seit Donnerstag 230 Katholikinnen und Katholiken zusammengesessen, um über die Zukunft ihrer Kirche zu beraten. Nicht irgendwelche Katholiken natürlich, sondern die, die in ihrer Kirche wirklich etwas verändern können. Weil sie diejenigen sind, die die Entscheidungen treffen, als Bischöfe. Oder weil sie sich als sogenannte einfache Gläubige über ihre Gemeinden hinaus engagieren, zum Beispiel im Zentralkomitee der deutschen Katholiken oder anderen Verbänden. Es ging um die entscheidende Frage, seit vor 10 Jahren endlich die öffentliche Aufdeckung des umfassenden Missbrauchs durch kirchliche Amtsträger begann. Nämlich die Frage, was sind die Konsequenzen? Und zwar über die direkten Betroffenen und Täter hinaus. Wenn die katholische Kirche ernst nimmt, dass Missbrauch möglich wurde, weil sie ebenso ist, wie sie ist, und nicht nur, weil Einzelne falsch gehandelt haben, dann kann man ja eigentlich nicht so weitermachen wie bisher. Aber weil das mit der Veränderung schwer ist und in einer Kirche mit Ewigkeitsanspruch nochmal schwerer, hat es eben 10 Jahre gedauert, bis jetzt geweihte Amtsträger, Bischöfe und die Vertreter der Basis ans Eingemachte gehen. Sie reden über Macht, übers Priestersein, über Frauen in der Kirche und über Sexualität. Und sie wollen eben nicht nur reden, sondern auch zu Beschlüssen und Änderungen kommen. Das fordert zumindest die Basis. Synodaler Weg heißt diese riesige Debatte. In den letzten Tagen hat sie begonnen und ob das ein guter Start war, das soll uns jetzt Dorothea Sattler erzählen, Theologieprofessorin an der Universität Münster. Ihre Furcht vor der Versammlung, dass die unterschiedlichen Positionen zu weit weg für ein vernünftiges Gespräch sind. Ihre Hoffnung, dass trotzdem eine vernünftige Auseinandersetzung zustande kommt. Was hat gewonnen, Frau Sattler? Hoffnung oder Befürchtung?
Gewonnen hat auf jeden Fall der Austausch. Wir hatten sehr, sehr viele Meldungen, also Wortmeldungen. Die konnten dann nur in sehr knapper Zeit auch aufgerufen werden. Es gibt ganz viel Partizipation, ganz viel Bereitschaft, sich zu äußern. Gewonnen hat auf jeden Fall die Wahrnehmung, dass es Austausch gibt.
Nun gab es solche Dialogprozesse auch zwischen Bischöfen und Laien in der katholischen Kirche in den letzten 10 Jahren ja schon öfters, ohne wirklich konkrete Ergebnisse. Das in Frankfurt, dieser synodale Weg, der sollte etwas anderes sein. War es das auch?
Ja, das war es. Wir haben doch sehr intensiv aufeinander gehört. Das ist ja auch anders als etwa bei dem Gesprächsprozess. Dem letzten hat die Bischofskonferenz dann auch die Personen benannt. Jetzt ist es paritätisch in der Einladung und es sind viele weitere dazugekommen und insofern auch in der Leitung verändert. Es ist durchaus anders und es sind auch andere Themen, vor allem kritische Themen, auch auf der Tagesordnung gewesen und sie werden es weiterhin sein.
Das heißt, über diese Themen wie zum Beispiel Macht und Teilhabe oder auch priesterliches Leben ist vorher so noch gar nicht diskutiert worden?
In dieser Intensität mit ganz konkreten Fragen, nicht in der Form in Deutschland.
Auf der Tagesordnung stand ja in Frankfurt vor allen Dingen erstmal die Tagesordnung. Das wirkt von außen betrachtet ein bisschen absurd. Also in der Kirche wackeln die Grundfesten und man diskutiert darüber, wer welche Zweidrittelsperrmehrheiten haben kann.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen und viele von uns hätten sich auch gewünscht, dass wir mehr Zeit haben für die inhaltlichen Themen. Ich denke aber an der Stelle, dass diese strukturellen, institutionellen Fragen Teil des Themas sind. Wer hat Macht? Wer hat Autorität? Wer bestimmt die Tagesordnung? Insofern ist die Debatte über die Geschäftsordnung ein Teil der Analyse auch der Problematik in der römisch-katholischen Kirche. Und von daher habe ich das gerne mitgemacht und wir haben ja auch gute Ergebnisse erzielt. Und ich meine, diese Geschäftsordnungsdebatte war wichtig und vor allem auch im Ergebnis wichtig.
Das heißt, es ist zum Beispiel eine sinnvolle Sache, dass jetzt nicht nur die Bischöfe mit 2/3 einem Beschluss zustimmen müssen, damit er gültig wird, sondern dass auch alle anwesenden Frauen, also nicht die Bischöfe, auch mit 2/3 zustimmen müssen.
Ja, auf Antrag kann das eingefordert werden. Ein eigenes Votum der Frauen bei bestimmten Fragen. Also es gibt die Möglichkeit, über die Geschäftsordnung einen entsprechenden Antrag zu stellen. Das ist gelungen.
Es gab den Vorwurf vom Missbrauch Betroffener, dass bei dieser Versammlung die Täter untereinander über die Konsequenzen reden, bevor die Betroffenen eigentlich wirklich gehört wurden und vor allem auch, bevor sie wirklich entschädigt wurden. Ist das ein berechtigter Vorwurf?
Ich bin da sehr zurückhaltend in jedem Urteil. Wir hatten in der Versammlung unterschiedliche Stimmen. Wir hatten auch Stimmen, die davor gewarnt haben, etwa die Opfer so zur Sprache bringen zu wollen, wie sie es vielleicht selbst gar nicht möchten. Also es war eine hohe Bereitschaft zur Sensibilität in dieser Frage gegenwärtig in der Versammlung. Ich denke, dass ja auch an anderen Stellen, Bischof Ackermann hat das sehr deutlich auch nochmal betont, an anderen Stellen ja diese Frage wieder aufgenommen wird, dass es letztlich nicht eine Thematik dieser Versammlung, also des synodalen Weges, das ist nochmal auch davon gesondert. Das hat ja auch den Hintergrund, dass die institutionelle Seite der römisch-katholischen Kirche an dieser Stelle ihre Eigenverantwortung wahrnimmt und die Frage, inwieweit die gesamte römisch-katholische Christenheit in Deutschland davon betroffen ist, auch nochmal eigens zu thematisieren ist. Die Bischöfe nehmen an dieser Stelle auch ihre Eigenverantwortung wahr und das haben wir gut geheißen.
Dieses Reden über die notwendigen Konsequenzen wurde inhaltlich aufgedröselt in vier Bereiche. Es ging um Macht und Teilhabe, um priesterliches Leben, um Frauen und Amt und um gelingende Sexualität. Sie waren verantwortlich in der Vorbereitung für das Thema Frauen und Amt. Was nehmen Sie denn an inhaltlichen Impulsen, an inhaltlichem Gewinn durch die Diskussion jetzt in Frankfurt bei der Versammlung mit?
Ich nehme sehr viel mit. Ich nehme vor allem die Wahrnehmung mit, dass die allermeisten Wortmeldungen nach unserer Vorstellung der bisherigen Dokumente sich auf diese Frage bezogen haben mit sehr hohem Engagement. Das hat mich sehr berührt und ermutigt mich für die Fortsetzung dieser Aufgabe einfach zu schauen, wie Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche auf Zukunft hin besser beteiligt werden könnten. Es war eine sehr gute Atmosphäre. Es gab an der Stelle eigentlich wenig Kontroverse, viel Zustimmung zu den Grundanliegen und vor allem Zustimmung zu der Perspektive, dass wir sowohl die Frage aufnehmen, wie heute schon, jetzt schon auch in den Rahmenbedingungen des gegenwärtigen Kirchenrechts Frauen in Leitungsdiensten stärker beteiligt sein könnten. Und zugleich auch, wir sind ermutigt worden, die Grundfragen der Theologie, ob Frauen nicht auch im sakramentalen Dienstamt als Priester und Bischöfe und als Diakoninnen beteiligt werden können, dass wir auch diese Fragen intensiv aufnehmen. Beide Themenbereiche sind wichtig und zu beiden Themenbereichen sind wir intensiv ermutigt worden.
Aber ist nicht dann, wenn es darum geht, um Frauen und Priesteramt, irgendwie sofort das Ende der Diskussion da, weil das so ein Reizwort ist und weil das so eine Blockade gleich ausübt, wenn man sagt, das erlaubt Rom sowieso nicht, dass man dann gar nicht zu den konkreten Veränderungen kommt?
Nein, das war überhaupt nicht die Stimmung. Es war ja auch begleitet, das Geschehen von viel Gebet und Gesang, schon auf dem Weg der Synodalen hin zu der ersten Versammlung und dann in der Nacht im Dom mit ständigem Gebet. Es gibt Frauen und Männer, es waren ja nicht nur Frauen versammelt, Frauen und Männer, die das Ende der Debatte gar nicht sehen und dann auch anders handeln. Und auch in der gesamten Versammlung war nirgendwo spürbar, darüber dürfen wir nicht sprechen oder es ist ohnehin nicht sinnvoll oder zielführend. Das war überhaupt nicht die Atmosphäre und von daher gehen wir das erstmal vertrauensvoll an.
Aber was schon deutlich zu hören war, dass es in dieser Versammlung zwei große sich gegenüberstehende Positionen gibt. Die einen, die sagen, die katholische Kirche kann so nicht mehr funktionieren und die anderen, die sagen, wenn wir an unseren Normen rütteln, dann wird die Kirche gar nicht mehr als Kirche erkennbar sein.
Ja, das war spürbar, auch in der Versammlung und ich denke mal in den Redebeiträgen durchaus ausgeglichen. In den Abstimmungsergebnissen ist aber auch sehr deutlich geworden, dass die weithin auch schweigende Mehrheit dann doch der Überzeugung ist, dass Reformen anstehen. Wir hatten nahezu durchgehend Prozentzahlen in den Abstimmungsergebnissen, die deutlich gemacht haben, dass in der Regel unter 10% der Anwesenden sich eben zögerlich zeigen oder kritische Anfragen haben. Und in aller Regel waren 80-90% für die Themen und dass sie aufgenommen werden.
Was meinen Sie, wird das wirklich was damit, dass am Ende von diesem Prozess, der auf 2 Jahre angelegt ist, dass da wirklich Beschlüsse gefasst werden, die Veränderungen in der katholischen Kirche in Deutschland bringen?
Ja, das ist das klare Ziel und auch die gemeinsame Perspektive. Wir wollen Beschlüsse, die eine deutliche Veränderung dann auch anzeigen. Es gibt ja Bereiche, in denen die Ortsbischöfe dann in ihrem Rechtsbereich auch Veränderungen dann erwirken können. Und solche sind natürlich erstmal zu identifizieren. Ich bin aber auch tiefgehend der Überzeugung, dass es wichtig ist, diesen Prozess so zu gestalten, dass auch die Themen wichtig genommen werden, bei denen wir jetzt erstmal sondieren, beraten und dann später vielleicht in der Kirchengeschichte sehen, was daraus wird. Das allein, ich gehe jetzt nochmal zurück auf meine Thematik Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche, das ich erlebt habe, auch in den letzten Monaten, dass Bischöfe zuhören und natürlich auch die anderen zuhören, dass wir gelten lassen, was andere Positionen sind und dass wir einfach gemeinsam schauen, wie eine wissenschaftlich-theologische Argumentation in dieser Thematik überhaupt gelingen könnte. Allein das macht mich schon hoffnungsfroh. Und ich meine, allein deshalb hat es sich schon gelohnt, diesen Weg einzugehen. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich denke, es ist ein sehr guter Weg, dieser synodale Weg.
Sie haben aber, um jetzt noch mal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, auch erleben müssen, dass Sie ganz persönlich für Äußerungen zu Männlichkeit und Weiblichkeit im Gottesbild, die für meine zugegebenermaßen nicht katholischen Ohren sehr plausibel und gar nicht gotteslästerlich klingen, ein Verfahren vor der Glaubenskongregation angehängt bekommen.
Ja, das ist der Fall. Nun habe ich aber auch Fürsprecher und von daher ist auch deutlich geworden, auch in diesem Geschehen, dass ich nun weder die Erste noch die Einzige bin, die sich entsprechend äußert. Insofern schützt mich dieser synodale Weg auch vor der Möglichkeit, mich als Einzelpersönlichkeit etwa zu sanktionieren. Wir sind eine Gemeinschaft an dieser Stelle und wir fordern eben auch entsprechende Qualität in der Argumentation ein.
Dieser gute Weg, den Sie beschrieben haben, der da jetzt beschritten werden soll, ist auf 2 Jahre angelegt. Was wäre für Sie ein befriedigendes Ergebnis am Ende? Ein Schuldbekenntnis, Frauen am Altar, was? Spekulieren Sie mal.
Gar nicht leicht. Ich blicke erstmal jetzt auf den Beginn und wünsche mir also nochmal in verstärktem Maße ein vertrauensvolles Miteinander. Nicht nur die Frage, was wir besprechen, sondern wie wir sie besprechen, die Themen, scheint mir wichtig zu sein, auch als Zeugnis nach außen. Das wirkt vielleicht als zu wenig, aber im internen römisch-katholischen Kontext, auch in Deutschland, ist es wichtig, dass wir Vertrauen zueinander behalten und das auch entsprechend gestalten. In der konkreten Frage, was denn sich verändern kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, das steht auch in unseren Texten, dass etwa Frauen und Männer, die nicht am ordinierten Amt teilnehmen, also Laien in der schwierigen Sprachgestalt heißen sie so, aber ausgebildete Theologinnen und Theologen das Wort Gottes, das Evangelium verkündigen können, auch in der Eucharistiefeier. Eine solche Möglichkeit scheint mir gut gegeben. Es zeichnet sich ab, dass wir über die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare miteinander anders sprechen, als dies vor Zeiten möglich war. Es zeichnet sich auch ab, dass wir etwa im Bereich der Finanzen, also der Verantwortung in der Verteilung der Kirchensteuermittel, nochmal andere Formen wählen in der Mitverantwortung auch von Laien. Also es gibt einzelne Bereiche, in denen ich mir ganz kurzfristig auch konkrete Veränderungen vorstellen kann. Wichtig ist mir aber auch, dass hier ein synodaler Weg in der römisch-katholischen Kirche eingeübt wird, der nicht zu Ende geht mit 2 Jahren, sondern der eine Form bildet, eine wichtige, auch geistliche Form, die wegweisend sein kann für die Zukunft der römisch-katholischen Kirche, auch über die 2 Jahre hinaus.
Das heißt, so oder so wird die katholische Kirche danach eine andere sein?
Ja, sie ist jetzt schon eine andere durch einfach die Begründung und die Zustimmung auch der Bischofskonferenz, auch des Zentralkomitees, dieses Vertrauen, das wir zueinander gefunden haben. Sie ist jetzt schon verändert. Wir gehen miteinander diesen Weg und verantworten natürlich auch die Ergebnisse. Und wir müssen schauen, dass wir an dieser Stelle auch geeignete Wege finden, uns auch in der medialen Wirklichkeit in der Kommunikation so zu präsentieren, dass eben nicht der Eindruck entsteht, dass wir gegeneinander stehen.
Die katholische Kirche ringt um Veränderung. Eine erste Einschätzung des synodalen Wegs von der Theologin Dorothea Sattler.